Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Alroggen. Die nationalsozialistische Revolution mache nicht Halt vor den Tischen, an denen gedichtet und geschrieben wird. Nachzulesen vom völkischen Autor Hans Joost. Am 5. Mai 1933 wurde er nur 5 Tage vor den Bücherverbrennungen Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Heute, 90 Jahre nach den Bücherverbrennungen, erinnert die Akademie an dieses dunkle, auch eigene Kapitel. Warum wissen wir eigentlich so wenig über kriminelle Frauen? Diese Frage stellt eine Ausstellung in Baden-Baden gerade ihrem Publikum und gibt allerlei Antworten darauf. Und wir zeichnen den neuesten Kulturkampf in München-Bogenhausen nach, in der eine Drag Queen aus einem Kinderbuch mit queerem Inhalt vorlesen will. Das sorgt für allgemeine Empörung, vor allem auf Twitter. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Da schrieb die Künstlerin Käthe Kollwitz 1922 in ihr Tagebuch. 11 Jahre später wurde sie als erste Frau, die in der Preußischen Akademie der Künste aufgenommen worden war, neben Heinrich Mann zu ihrem Austritt gezwungen. Die Akademie selbst hatte schon im Februar 1933 ihre Freiheit aufgegeben und sich gleichschalten lassen. Zu einem Zeitpunkt also, als die Nationalsozialisten gerade erst an die Macht gekommen waren. An dieses dunkle Kapitel will die Nachfolgeakademie heute zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung erinnern. In Form einer kleinen Vitrinenausstellung und einer Lesung. Warum wollte die Preußische Akademie in jener Zeit nicht für die Kunstfreiheit eintreten? Das habe ich Matthias Weichelt, Literaturwissenschaftler und Moderator der heutigen Veranstaltung, vor der Sendung gefragt.
Ja, damals hat sich in der Akademie das gezeigt, was sich in ganz Deutschland gezeigt hat, nämlich dass die neu gewählte Nazi-Regierung sofort vollendete Tatsachen schaffen wollte und alles angegriffen hat, was für sie mit dem Begriff Freiheit oder Liberalität besetzt war. Und ein erster Angriffspunkt war tatsächlich die Akademie der Künste als Institution. Hintergrund ist ein Appell zu einem Zusammenschluss von KPD und SPD, der von Käthe Kollwitz und Heinrich Mann unterzeichnet worden ist. Und der damalige preußische Kultusminister Rutz, ein NSDAP-Mann, hat daraufhin den Akademiepräsidenten zu sich bestellt und verlangt, dass diese beiden Mitglieder, Heinrich Mann, obendrein Vorsitzender der Akademie für der Sektion für Dichtkunst, ausgeschlossen werden müssen. Ansonsten würde er entweder die Sektion oder die ganze Akademie schließen. Und diesem politischen Druck hat sich damals die Akademie gebeugt. Sie hat sich nicht vor ihre Mitglieder gestellt und ist damit letztlich ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nachgekommen, nämlich die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler zu schützen.
Es ist ja schon beeindruckend, in welchem voreiligen Gehorsam die Akademie damals als Enthüllungsgehilfin der nationalsozialistischen Machthaber fungierte und auch reagierte. Hatte das was mit der Struktur der Akademie zu tun? Also gab es da eine klare Übermacht der deutsch-völkischen Mitglieder, die den Ausschluss so vieler Mitglieder so schnell vollziehen konnten?
Ja, eine klare Übermacht gab es nicht, aber es gab natürlich die ähnliche Fraktionen, wie es sie im ganzen Land gab. Also es gab die progressive Linie, vertreten durch Autoren wie Alfred Döblin, Ludwig Fulda, Leonhard Frank und andere. Und es gab natürlich aber auch streng nationale, reaktionäre Autoren. Es gab konservative Autoren wie Gottfried Benn. Und es hat sich damals gezeigt, dass niemand bereit war oder kaum jemand bereit war, sich gegen die drohende Vereinnahmung der Akademie zu stellen und zu stemmen. Es gab also eine Sitzung am 15. Februar, bei der über den Ausschluss von Heinrich Mann abgestimmt wurde, beziehungsweise bei der Heinrich Mann zum Ausschluss gedrängt wurde. Käthe Kollwitz hatte man vorher schon entsprechend bearbeitet und aus der Akademie gedrängt. Und es gab nur einen einzigen Rücktritt an diesem Tag des Stadtbaurats Martin Wagner, der genau das nicht mittragen wollte, dass eine freie Meinungsäußerung in einer Akademie der Künste nicht mehr gegeben sein soll.
Interessant ist ja auch, dass die Akademie der Künste, die ja schon mehr als 300 Jahre alt ist, den Nationalsozialismus überlebte, also nicht beerdigt wurde. Ja, ja. Stattdessen kam es nach Kriegsende zu Neugründungen in Ost und West und damit war dann doch auch ganz dringend und eilig geboten, sich kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen. Fand das in beiden Akademien statt, gleichermaßen statt?
Das war natürlich in beiden Akademien Start, allein schon durch die Mitglieder, die zum Teil aus dem Exil zurückgekehrt sind, die sich auch entsprechend programmatisch ausgerichtet hatten. In der DDR war das die antifaschistische Doktrin ja gewissermaßen Staatsdoktrin. Im Westen gab es zum Teil auch noch größere Kontinuitäten. Also Gottfried Benn war eben, wie gesagt, 33 Mitglied, war es dann auch in der wiedergegründeten oder weitergeführten Akademie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Aber man muss sagen, dass diese Geschehnisse damals zwischen 33 und 45, die Akademie ja in dieser Zeit rasant verändert haben. Also die Akademie hat sich schon im Juni dann, also die Sektion für Dichtkunst in Deutsche Akademie für Dichtkunst umbenannt, versank dann auch in der Bedeutungslosigkeit, weil sie eben auch ihre wichtigsten Mitglieder verloren hatte. Und genau dieser Umstand hat bestimmt auch die Programmatik der Akademie eigentlich bis heute. Also wenn Sie sich das Archiv anschauen, Sie haben ja schon erwähnt, dass es auch eine Vitrinenausstellung gibt mit Originalstücken aus dem Archiv der Akademie der Künste. Und in diesem Archiv hat man in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg explizit versucht, Stücke zu sammeln, Nachlässe zu sammeln, Texte zusammenzutragen von Mitgliedern, die ins Exil gehen mussten, sei es aus politischen Gründen oder weil sie als Juden verfolgt worden sind. Also das war auch immer auch ein Gedanke bei dieser Archivarbeit, da ein Stück Wiedergutmachung zu leisten. Und auch diese Veranstaltung, die wir heute Abend geplant haben, hat genau das zum Ziel, an diese ausgeschlossenen, ausgetretenen Mitglieder zu erinnern, die man ja nicht einfach wieder aufnehmen kann, aber die man sozusagen in den Kreis der Akademie zurückholen kann und mit denen man sich in Lesungen, in Gesprächen, in solchen Veranstaltungen wie heute Abend auseinandersetzen kann.
Wird es dabei heute Abend auch konkret um das Thema Kunstfreiheit gehen? Sehen Sie die wieder in Gefahr in Zeiten von Kriegen und Krisen?
Das ist natürlich ein Thema, was so eine Institution wie die Akademie grundsätzlich interessieren muss, also die Freiheit der Kunst zu verteidigen und sie gegen politische Vereinnahmung zu verteidigen, aber auch gegen Strömungen in der Gesellschaft, die die Freiheit der Kunst einschränken wollen oder in eine extreme Richtung biegen wollen, in der dann bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Und da ist diese Erinnerung daran, was 1933 passiert ist. Natürlich leben wir jetzt in ganz anderen Zeitläufen. Man kann es natürlich nicht vergleichen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, was für ein gefährdetes Gut diese Kunstfreiheit ist. Und dass es auch tatsächlich die Aufgabe einer Akademie ist, genau dafür einzutreten, sich für gefährdete Künstlerinnen und Künstler einzusetzen und sich in keiner Weise vereinnahmen zu lassen.
Lassen Sie uns noch ganz kurz auf die Zeitschrift Sinn und Form schauen. Die wird ja schon seit mehr als 70 Jahren von der Akademie der Künste herausgegeben. Wir erinnern noch mal kurz daran, durch ein Urteil des Berliner Landgerichts ist es der Akademie bis auf Weiteres untersagt, Sinn und Form zu verbreiten. Auslöser dafür war, haben wir auch darüber berichtet, eine wettbewerbsrechtliche Klage von Lettre International. Wie blicken Sie denn als Chefredakteur von Sinn und Form auf die Frage der Kunstfreiheit? In welchem Maß soll der Staat Kunst und Kultur fördern, ohne inhaltlich einzugreifen?
Ja, das ist für uns natürlich ein ganz, ganz zentrales Anliegen. Und erstmal wollen wir unbedingt, dass die Zeitschrift wieder erscheinen kann. Dafür sollen jetzt auch durch die Satzungsänderung am Wochenende auf der Mitgliederversammlung die Voraussetzungen geschaffen werden. Und für uns ist dieses Wiedererscheinen von Sinn und Form auch ein ganz entscheidender Teil des Auftrags der Akademie, ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachzukommen, auch im Sinne der Kunstfreiheit, also diese Möglichkeit zu haben, das literarische Leben in Deutschland zu fördern, die Autoren, die uns ihre Texte anvertraut haben, veröffentlichen zu können, die Übersetzer und Übersetzerinnen publizieren zu können, die für uns tätig waren und auch den Leserinnen und Lesern wieder möglich zu machen, die Hefte von Sinn und Form kaufen und lesen zu können. Von daher steht für mich diese Veranstaltung heute Abend natürlich auch im Zeichen dessen, dass es immer noch auch um die Verteidigung von Kunstfreiheit geht. Und wir hoffen, dass sich diese Ansicht auch durchsetzt.
Die Berliner Akademie der Künste erinnert an den 90. Jahrestag der Bücherverbrennung und das durchaus selbstkritisch. Darüber sprach ich mit dem Literaturwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form, Matthias Weichelt. Dass die Kunstfreiheit auch heute immer wieder aufs Neue verteidigt werden muss, zeigt sich immer wieder auch im Kleinen. Gerade sorgt das Vorhaben einer Münchner Stadtteilbibliothek in Bogenhausen für Wirbel, vor allem viralen Wirbel. Für den Juni ist dort eine Lesung für Kinder ab 4 Jahren geplant. Angekündigt ist eine Drag-Queen-Lesung, die, so heißt es in der Programmankündigung, den Kindern, unabhängig vom Geschlecht, zeigen soll, was das Leben ihnen, den Kindern, bereithält und was wir, gemeint sind wir wohl alle zusammen, alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten. Ein in Aussicht gehaltener Traum also, der für viele bayerische Lokalpolitiker eher einem Albtraum nahe kommt, berichtet unser Landeskorrespondent Tobias Krone.
Rollenwechsel und Verkleidung, Themen, die laut Stadtbibliothek Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen. Es liege im Ermessen der Eltern, die Veranstaltung mit ihren Kindern zu besuchen. Diese Ankündigung nahm der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den konservativen Freien Wählern zum Anlass, in einem Tweet von, Zitat, Kindeswohlgefährdung zu sprechen und die im Münchner Stadtrat mitregierenden Grünen dabei zu beleidigen. CSU-Generalsekretär Martin Huber äußerte sich darüber ebenfalls auf Twitter und beklagte eine, Zitat, Frühsexualisierung von Kindern, was die Grünen wiederum kommentierten. Die CSU München zeige mit diesem Kommentar wieder einmal, dass sie zu Unrecht seit einigen Jahren mit einem eigenen Wagen beim Münchner Christopher Street Day mitfahre. Interessanterweise hatte der mit den Grünen regierende Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD zunächst in der Bild-Zeitung erklärt, er würde mit seinen Enkeln da nicht hingehen, nur um später nachzuschieben, verbieten würde er die Veranstaltung aber auf keinen Fall. Ein Interview dazu geben möchte er leider nicht. Am Dienstagvormittag dann ist dieses Wahlkampfspektakel völlig in sich zusammengebrochen. Oberbürgermeister Reiter lud zum großen Versöhnungstreffen mit queeren Verbänden, aus der dann leider auch keine Töne, aber eine Pressemitteilung hervorging. Ein Verbot der Veranstaltung habe nie im Raum gestanden, versichert der Oberbürgermeister jetzt. Und die VertreterInnen der queeren Community erklären, dass sie dem Oberbürgermeister keine ablehnende Haltung queeren Themen gegenüber unterstellt hätten. Weder die Grünen noch die schwule Kleinpartei Rosa Liste wollen sich auf Anfrage nun noch äußern. Bereit für ein Interview zum Lesungsvorhaben ist aber der Fraktionschef der Münchner Stadtrats CSU, Manuel Pretzel.
Also ich habe damit grundsätzlich überhaupt kein Problem,
erklärt Pretzel, während wohlgemerkt der Frühsexualisierungsvorwurf seines Parteigeneralsekretärs bis zum Redaktionsschluss auf Twitter zu finden ist.
Das Problem, das ich persönlich damit habe, ist, dass die Drag Queen und der Drag King eben sehr sexualisierte Namen haben, die was ganz anderes suggerieren, als eigentlich in dieser Lesung vorkommt. Und ich weiß nicht, ob man unbedingt sich Vicky Voyage oder Eric Beklitt nennen muss, wenn man mit Kindern arbeitet.
Zumindest im Fall der Drag Queen scheint es sich allerdings um ein Missverständnis zu handeln. Denn die eigentliche Aussprache des Namens ist eine andere.
Vicky, wie bei Vicky und die starken Männer. Und Voyage. Französische Aussprache.
Schreibt Vicky Voyage auf Anfrage. Wir haben die Antworten vom queeren Schauspieler Lukas Orfeo Schneider einlesen lassen. Voyage schreibt, sie lese schon länger in ihrer Erwachsenenshow Kinderbücher mit queerem und alternativem Blickwinkel und werde von Eltern gefragt, ob es das Angebot auch für Kinder gebe.
Ich möchte den Kindern vermitteln, dass sie unabhängig äußere Eigenschaften wie Gewicht, Geschlecht, Hautfarbe, Behinderung etc. besonders sind und ihren Träumen folgen können. Deshalb wird mein Outfit wahrscheinlich eher Richtung Märchen gehen. Die Kinder dürfen dann in Kinderbücher eintauchen und im Anschluss auch Fragen an uns KünstlerInnen stellen.
Eine Drag Queen passe auch zu vielen Regenbogenfamilien, die es inzwischen gäbe. Das angestrebte Buchrepertoire stammt von der Komikerin Jill Twiss. Ein Tag im Leben von Marlon Bando ist eine Geschichte über zwei schwule Hasen, die einer skeptischen Stinkwanze das Ganze erstmal erklären müssen. Ein anderes Buch, Der Junge im Rock, ist von der Autorin Kerstin Brichzin.
Ein Junge findet, dass er im Rock viel besser spielen und besser klettern kann. Die anderen lachen ihn aus. Und am Ende geht dann der Papa auch mit Rock in den Kindergarten und alle sagen, okay, ist dir vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Mit Sexualität habe das ganze Event nichts zu tun, schreibt Vicky Voyage. Und das bestätigt auch die Psychologin am Uniklinikum Wien, Caroline Schulen.
Davon abzuleiten, dass Kinder dadurch in einen Identitäts- oder Geschlechtsidentitätskonflikt kommen, ist recht absurd. Aus entwicklungspsychologischer Sicht befassen sich Kinder in den allermeisten Fällen erst mit der beginnenden Pubertät, mit Geschlechter- und Identitätsfragen. Und daher gehen wir sehr stark davon aus, dass gerade für junge Kinder eben die Themen Solidarität, Gleichsein, Anderssein, angenommen werden, geliebt werden, zusammenhalten, dass das die wichtigen Themen sind, die bei so einer Lesung auch vermittelt werden.
Sagt die Psychologin Caroline Schullen in einem Beitrag von Tobias Krone. Er fasste für uns die Diskussion um eine geplante Drag-Queen-Kinderbuchlesung in München-Bogenhausen zusammen. Und wir bleiben bei einer weiteren Facette der Geschlechterzuschreibung. Warum wissen wir eigentlich so wenig über kriminelle Frauen? Weil Kriminalität mit dem weiblichen Geschlecht eher nicht in Verbindung gebracht wird? Weil Frauen statistisch einfach weniger Straftaten begehen als Männer? Das Baden-Badener Museum LA8 stellt sich jetzt solchen Fragen. Die Ausstellung Criminal Women will eine kleine Geschichte der weiblichen Kriminalität schreiben, vom 19. Jahrhundert bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Dabei geht es natürlich auch um eine Problematisierung einzelner typisch weiblicher sogenannter Delikte. Was einst strafbar war, etwa Abtreibung und Prostitution, ist es heute schon lange nicht mehr. Kriminelle Frauen in Baden-Baden. Christian Gampert war da.
Nein, Frauen waren nicht nur Messerstecherinnen wie die Marat-Mörderin Charlotte Corday oder Giftmischerinnen wie die Bremer Serientäterin Gesche Gottfried, der Rainer Werner Fassbinder ein Theaterstück widmete. Im 19. Jahrhundert wurden sie auch einfach wegen Bettelei, Diebstahl, Abtreibung oder Prostitution angeklagt. Delikte also, die oft mehr mit sozialer Not als mit krimineller Energie zu tun hatten, die damals aber schwer bestraft wurden. Die Baden-Badener Ausstellung setzt mit der biblischen Judith ein, die dem gegnerischen Feldherrn Holofernes nach einer Liebesnacht das Haupt abschlägt, hier in einer züchtigen Darstellung von Ferdinand Theodor Hildebrandt und einer tugendhaft militanten Variante von Giovanni Barbieri. Der Kopf steckt da schon halb in einem Sack. Und sie endet mit der Behandlung von angeblich kriminellen Widerstandsfrauen im Nationalsozialismus, mit dem Kampf um den 1871 eingeführten Paragraphen 218 und mit Plakaten aus der Weimarer Republik, die warnend raunen, die meisten Prostituierten sind syphilitisch. Klar ist, dass an kriminelle Frauen immer andere Kriterien angelegt wurden als an kriminelle Männer. Wenn das 19. Jahrhundert die Frau als das schwache Geschlecht definiert, mussten Abweichung und Auflehnung bei ihr noch gravierender sein als bei männlichen Kriminellen. Folglich wurden diesen Frauen bisweilen Züge von Vermännlichung oder Wildheit angedichtet. Die Ausstellung zeigt aber auch die gesamte Hilflosigkeit des späten 19. Jahrhunderts vor dem Phänomen des abweichenden Verhaltens. Dies allerdings geschlechtsübergreifend. Wer Kriminalität naturwissenschaftlich zu begreifen versuchte, landete sofort bei genetischen Faktoren, Physiognomik nach Lavater oder Phrenologie, also der Wissenschaft von der Schädelform, die angeblich Verhaltensweisen vorherbestimmte. Der italienische Psychiater Cesare Lombroso erstellte ganze Verbrechertypologien anhand körperlicher Merkmale, was später von den Nazis dankend aufgegriffen wurde. Kuratorin Sabine Becker.
Cesare Lombroso hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, nämlich Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte. Und dort spricht er von der geborenen Verbrecherin, die auch eine Degenerierte ist. Das heißt, er geht davon aus, dass Kriminalität genetisch bedingt ist.
Lombroso versuchte, einen bestimmten atavistischen Menschentypus zu definieren, der angeblich besonders zu kriminellen Handlungen neige. Rein nach Aussehen wollte man die geborene Verbrecherin oder den typischen Dieb ausmachen, was zu absurden Schautafeln führte, aber auch zu vielen ungerechtfertigten Anklagen und Verdächtigungen. Man dachte,
dass sie sozusagen auf der Entwicklungsstufe von sogenannten wilden Menschen, also das sind People of Color gewesen, auf einer Stufe steht. Man ist davon ausgegangen, dass die Frau, wenn sie ihre Menstruation hat, anfälliger für Straftaten ist.
Das frühe 20. Jahrhundert kannte dann schon reine sogenannte Weiberzuchthäuser, etwa in Bruchsal. Die Ausstellung zeigt stolz das Modell einer Zelle für Frauen. Hauptanliegen der Schau ist der Hinweis auf den weiblichen Widerstand gegen männliche Zuschreibungen, die aus Frauen eben kriminelle Frauen machten. Für eine Abtreibung bekam man 1871 nach der Reichsgründung 5 Jahre Haft. Prostitution war seit 1856 strafbar. Das ikonische Plakat der Grafikerin Alice Lex Nährlinger zeigt 1931 Frauen, die ein Kreuz mit dem Emblem Paragraph 218 umstürzen, sehr zum Ärger der Kirchen. Trotz des feministischen Impetus gibt es in der Ausstellung einen gewissen Materialmangel und viele der beschriebenen Ausgrenzungen betrafen keineswegs nur Frauen. Interessant wäre eine Fortschreibung des Themas in die Gegenwart. Frau schlägt Kind oder Frau schlägt Mann und wird nicht angezeigt, weil der Mann sich schämt und es ja zu Hause stattfand. Da wäre viel zu tun.
Christian Gampert über die Ausstellung Criminal Women in Baden-Baden. Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Nächstes Mal dann vielleicht mit einem neuen Wahlverfahren. Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Was soll sich denn ändern?
Also im Moment ist es so, dass das Verfahren in mehreren Stufen abläuft. Zuerst trifft eine kleinere Kommission eine Vorauswahl. Daraus entstehen die offiziellen Nominierungen für den Deutschen Filmpreis. Und schließlich stimmen alle Akademiemitglieder über die Gewinnerinnen und Gewinner ab. Was jetzt weg soll, ist die Vorauswahl. Dafür hat sich jedenfalls eine Mehrheit der Mitglieder der Deutschen Filmakademie auf einer außerordentlichen Versammlung ausgesprochen. Das neue Verfahren soll jetzt weiter ausgearbeitet und dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgelegt werden. Da liegt nämlich das letzte Wort. Alexandra Maria Lara und Regisseur Florian Gallenberger, die beiden Leiter der Deutschen Filmakademie, haben sich auch beide dafür ausgesprochen, dass das Wahlverfahren überarbeitet wird. Hintergrund der Diskussion ist, dass Christian Petzolds neuer Film Roter Himmel nicht in die Vorauswahl gekommen ist, bei der Berlinale aber den großen Preis der Jury gewonnen hatte. Lara und Gallenberger haben allerdings betont, dass sie ganz unabhängig von diesem Einzelfall das Verfahren neu ordnen wollten. Und falls Sie interessiert, wer was gewonnen hat beim diesjährigen Filmpreis, noch mit dem alten Verfahren allerdings, darüber sprechen wir am Samstag hier bei Kultur heute. Auch die Kultur und damit Museumswelt muss auf ihren ökologischen Fußabdruck achten. Das hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth erst kürzlich wieder betont. Jetzt hat sie tatsächlich einen Leitfaden herausgegeben, wie Museen CO2 einsparen können. Die Leitlinien waren von rund 70 ExpertInnen entwickelt worden und umfassen ökologische Mindeststandards für Museen und auch praktische Handlungsempfehlungen. Dazu gehören zum Beispiel Tipps zur Klimatisierung oder Hinweise dazu, wie Material von Ausstellungen wiederverwertet werden kann, zum Beispiel durch modulare Systeme, oder wie der Arbeitsweg von MitarbeiterInnen klimaneutraler gestaltet werden kann. Schließlich gibt es auch noch Ratschläge dazu, wie sich Museen auf sich verändernde Klimaverhältnisse einstellen können, zum Beispiel indem sie mehr schattige Orte für Besucher anbieten. Der Leitfaden ist im Netz auf der Seite des Museumsbundes veröffentlicht worden. Vielleicht schauen ja auch die Verantwortlichen vom Centre Pompidou mal in den Leitfaden, denn das Museum macht ja wegen Sanierungsarbeiten zu, so viel war auch schon bekannt. Eigentlich sollte es ab 2023 schließen, das wurde aber wegen der Olympischen Spiele in Paris verschoben. Jetzt ist klar, ab Ende 2025 schließt das Centre Pompidou und soll erst 2030 wieder aufmachen. In diesem Zeitraum sollen die Fassade erneuert und Asbest saniert, Brandschutz und Energieverbrauch verbessert und die Ausstellung selbst moderner gestaltet werden. Die Bibliothek soll erweitert werden und es sind neue Bereiche für jüngere Besucher geplant. Die Kosten für den Umbau werden auf rund 260 Millionen Euro geschätzt. Seit das Centre Pompidou vor rund 45 Jahren eröffnet wurde, wurde es noch nie renoviert und es besuchten rund 300 Millionen Menschen das Museum. Kein Wunder also, dass ihm Korrosion und Abnutzung zu schaffen machen. Laut der französischen Kulturministerin sind die Umbauten dringend nötig, um das Überleben des Museums zu sichern. Sie war über Jahrzehnte bei vielen Opernpremieren im Sommer bei den Salzburger Festspielen und ganzjährig bei vielen neuen Musikveranstaltungen im Hintergrund präsent, die Fotografin Charlotte Oswald. Oft begleitete sie ihren Lebensgefährten, den 2015 verstorbenen Kritiker der FAZ, Gerhard Rode. Oswald war zunächst Schauspielerin, arbeitete in Hannover und ihrer Geburtsstadt Mannheim. Später schwenkte sie zur Fotografie um und es gelang ihr oft, kleine, aber zentrale Nuancen aufzuspüren, vor allem bei ihren Porträts. Entstanden ist ein riesiges Archiv, das sie allerdings nicht mehr selbst ordnen konnte. Vielleicht eine lohnende Aufgabe etwa für eine Kulturstiftung, sich darum zu kümmern. Charlotte Oswald ist nun im Alter von 91 Jahren gestorben.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das Bund-Länder-Treffen zur Migrationspolitik und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will seinen Staatssekretär Greichen nicht entlassen. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen angenehmen Abend.